Wir stehen immer noch im dritten Aufsatz von Salomo, den wir betitelt haben Zeit und Ewigkeit. Wir haben gesehen, es beginnt mit einer großen Liste von 28 Punkten, die einzelne Zeitereignisse kennzeichnen. Und ich habe gesagt, eigentlich könnte man zu jedem einzelnen Ereignis Bibelstellen mit biblischen Geschichten aus der Heilsgeschichte nehmen, um das zu illustrieren. Viele Beispiele wären ganz einfach, aber ich habe so in der Zwischenzeit Rückfragen bekommen, wie ist das zum Beispiel ganz am Schluss von Vers 8, wo es heißt, Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Oder auch weiter vorne, wo wir gelesen haben, Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit, Vers 3. Nun denken wir zum Beispiel an die Geschichte von Josaphat und Ahab in 2. Chroniker 18. Die zwei hatten sich zusammengetan, der gottlose Ahab mit dem gottesfürchtigen Josaphat. Leider hat Josaphat diesen falschen Schritt damals getan. Und sie haben sich quasi als einheitliches Volk gesehen, das in den Krieg nach Ramoth Gilead hinaufgehen soll. Ahab war prophetisch von dem Herrn gewarnt worden, nicht nach Ramoth Gilead hinaufzugehen, denn das würde seinen Untergang bedeuten. Er ist darüber hinweggegangen, hat sich von falschen Propheten täuschen lassen, sehr aktuelles Thema übrigens, und hat den Trick versucht, er verkleidete sich und tatsächlich die feindlichen Heere dachten, Josaphat sei Ahab. Und die hatten es ganz besonders eben auf Ahab abgesehen und sie sind auf Josaphat losgegangen. Wir haben diese Tage, diese Stelle gelesen in 2. Chroniker 18, wie er dann zum Herrn schrie, zu Jahwe, und Elohim, Gott, also der Schöpfer und Erhalter des Weltalls, hat die Heere von ihm abgelenkt. Aber was dann folgt, 2. Chroniker 18, Vers 33, und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl. Wörtlich steht da im Hebräischen, in seiner Einfalt, wie die Elbefelder in der Fußnote vermerkt, und traf den König von Israel zwischen den Befestigungen und dem Panzer. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende um und führe mich aus dem Heerlager hinaus, denn ich bin verwundet. Und der Kampf nahm überhand an jenem Tag, und der König von Israel blieb aufrecht stehen im Wagen, den Syrern gegenüber bis zum Abend, und er starb zur Zeit des Sonnenuntergangs. Das war Krieg. Im Gegensatz zu anderen Zeiten von Frieden. So können wir die Geschichte Israel ständig einteilen in, es gibt eine Zeit für Krieg, es gibt eine Zeit von Frieden. Und da war es wirklich Gottes Ratschluss, Ahab muss gehen, als Gericht. Und es gab diesen Zeitpunkt im Krieg, wo er getötet wurde. Und zwar ohne Plan. Und trotzdem. Aber wer hat das alles in der Hand? Das zeigt uns eben Prediger 3, dass Gott in seiner Erhabenheit und Macht, Allmacht über allen Ereignissen in Raum und Zeit steht und darüber verfügt. Da, wo wir gar nicht selber entscheiden können. Und auch da, wo wir Verantwortung haben. Und darum diese Liste von insgesamt 4x7 Beispiele. Und dann haben wir aber gesehen, heute Morgen, dass eben Gott die Ewigkeit dem Menschen ins Herz gelegt hat. Dieses tiefe innere Wissen um die Existenz Gottes und auch Dieses tiefe innere Wissen, dass die Zeit, in der wir leben, nicht das Letzte ist, sondern dass es eine Ewigkeit gibt. Und damit auch die Frage nach einem Vorher. Was war, bevor diese Welt erschaffen wurde? Und was wird sein, wenn einmal dieses Universum nicht mehr sein wird? Dieses innere Wissen um die Ewigkeit ist in den Menschen hineingelegt worden und weckt damit die Frage nach Gott, der eben von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, wie das uns Psalm 90 sagt. Und dann haben wir gesehen, wie in den weiteren Versen Salomo das Thema wieder aufnimmt, das eigentlich der Höhepunkt war seines zweiten Aufsatzes, wo er gesagt hat in 2 Vers 24b, ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir, getrennt von Gott? Man muss die einzelnen Dinge, auch die einzelnen Momente des Lebens, die schönen Momente des Lebens, die muss man aus der Hand Gottes nehmen. Sie sind gleich wieder vorbei. Aber wenn wir sie aus der Hand des Ewigen nehmen, dann gibt es einen Zusammenhang zwischen Zeit, vergänglicher Zeit und Ewigkeit. Und dann bekommt eben auch das Zeitliche seine Bedeutung. Und das wiederholt er hier eben in Kapitel 3 und sagt in Vers 12, ich habe erkannt, siehe Kapitel 2 am Schluss, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Und auch, dass er isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, ist für jeden Menschen eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Und da möchte ich noch eine Stelle hinzufügen zu den Stellen über das richtige Genießen, so wie Gott das will für die Geschöpfe, aus Apostelgeschichte 14. Da ist nämlich Paulus auf der Missionsreise und spricht dort zu Menschen, die keine Bibel hatten und die bis dahin nichts wussten von der Wahrheit des Evangeliums. Und da sagt er in Lystra, Apostelgeschichte 14, als man ihn als einen Halbgott verehren wollte, da sagt er in Vers 15, Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Generationen, und da meint er all die Generationen seit dem Turmbau von Babel, der Sprachenverwirrung und der Völkerzerstreuung. In den vergangenen Generationen alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten gab. Eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllend. Ist das nicht gewaltig? Diesen Heiden sagt er, Gott hat auch schon in früheren Zeiten, und ihr habt nichts gewusst von der Bibel, nichts vom Evangelium, aber er hat euch Gutes getan, hat euch fruchtbare Zeiten gegeben, Regen vom Himmel. Also Gott ist der Gott, der aktiv in der Schöpfung wirkt. Er hat nicht die Schöpfung am Anfang quasi gemacht, so wie eine Uhr, die aufgezogen ist und dann selbstständig abläuft, sondern Gott handelt in der Natur. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht, sagt Hebräer 1, Vers 2. Und da hat er sich also so in Güte gegen die Heidenvölker bezeugt. Und worauf ich hinaus will, ist dieses, eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllend. Also auch diese Zeiten, wo die Heiden, wie alle Menschen, am Morgen der Familie zusammensitzen und essen. Und all diese Fröhlichkeit, die es da gibt in der Familie, und auch, dass man eben am Essen Freude hat, das hat er bewirkt. Und dann Mittagessen, das Gleiche. Und Abendessen, das Gleiche. Es ist eigentlich unglaublich, wie viel Zeit wir brauchen für Essen. Und wenn wir dann noch das aus dem Blickwinkel der Hausmutter anschauen, dann ist es ja nicht nur diese lange Zeit des Essens, sondern die ganze Vorbereitung, wo die Rohstoffe verarbeitet werden und eben genussfähig gemacht werden. Das ist unglaublich, wie viel Anstrengung und Mühe das ausmacht. Und darum zeigt der Prediger, dass diese Dinge sind nicht einfach nebensächlich. Und sie sind verbunden mit Gemeinschaft in der Familie, mit Freunden, mit Bekannten und so weiter. Oder auch Unbekannten. Und diese Fröhlichkeit hat Gott in die Herzen gegeben, gerade in Verbindung mit Speise. Und damit hat Gott bezeugt, wie freundlich er ist gegenüber allen Menschen. Ja, gehen wir zurück zu Prediger 3. Und Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Also, was Gott handelt in Zeit und Geschichte, das hat alles Ewigkeitsbedeutung. Und wir werden das alles in der Ewigkeit wiederfinden. Und zwar macht er alles perfekt. Für den Menschen, haben wir gesehen, gibt es die Perfektion nicht. Das Krumme kann nicht gerade werden und das Fehlende kann nicht gezählt werden, haben wir gesehen. Aber bei ihm ist es so, es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Genau so, wie Gott es macht, ist es absolut perfekt. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Das Ziel ist, dass wir erkennen, wie herrlich, erhaben, unerreichbar, groß und wunderbar Gott, der Schöpfer, ist. Und das Ziel ist, dass wir eine tiefe Ehrfurcht vor ihm bekommen. Und merken wir, hier nimmt Salomo im dritten Aufsatz von insgesamt 9, nimmt er bereits die Schlussfolgerung des Buches vorweg. Nicht wahr? Wenn wir noch einmal aufschlagen, Kapitel 12, Vers 13, die letzten zwei Verse. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Habe Ehrfurcht vor Gott und unterstelle dich der Autorität seines Wortes. Denn das ist der ganze Mensch. Das macht den Menschen aus. Dann hat er das Menschsein eben wirklich erfüllt. Und schließlich noch, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Das heißt, es wird einmal eine Endabrechnung geben für alle einzelnen Ereignisse, die es gegeben hat, wie geboren werden, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, Krieg hat seine Zeit, und Frieden hat seine Zeit. Aber, man wisse, es wird eine Endabrechnung geben, die vollkommen gerecht sein wird. Und da weist er also schon mal darauf hin, auf dieses Endergebnis, fürchte, dass man sich vor ihm fürchte. Vers 15, was da ist, war längst. Und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Ja, dann nimmt er wieder Bezug auf die Einleitung. Wir haben gesehen, in diesen einzelnen Aufsätzen nimmt er immer wieder Bezug auf die Grundsätze in der Einleitung. Das ist nämlich genau das, was wir gelesen haben in Vers 1, Vers 9. Das, was gewesen ist, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen ist das, was geschehen wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, sehe, das ist neu. Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Und hier sehen wir, dass Gott das bewirkt, dass gleiche Dinge immer wieder kommen in der Menschheitsgeschichte. Und jetzt verstehen wir nämlich einen neutestamentlichen Grundsatz. In Römer 15 wird uns erklärt, wie wir mit dem Alten Testament umgehen sollen. Wie die Gemeinde Gottes mit dem Alten Testament umgehen soll. Und zwar steht in Römer 15, Vers 4, denn alles, und ich habe in meiner Bibel das Wort alles ganz speziell angestrichen, denn alles ist etwas ganz anderes als gewisse Dinge. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, im Alten Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also das ganze Alte Testament, all diese Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, ohne Gott und mit Gott, die sind uns in der Schrift aufgeschrieben, damit wir daraus lernen für unser Leben. Weil wir ständig ähnliche Situationen und Umstände erfahren im Leben, wie das auch schon früher war. Das, wie man sagt, moderne Leben heute. Aber es ist ja so, die Leute dachten ja schon immer, sie seien modern. Nicht wahr? Wenn man denkt, vor wie vielen Jahrzehnten war das, als Charlie Chaplin den Film gespielt hat, Modern Times, ja, wo er am Fließband ja, arbeitet und am Abend völlig durch und verrückt nach Hause kommt und mit seinen Zuckungen weiterfährt. Aber das ist ja so ein altmodischer Film, ja, eine altmodische Zeit. Aber das hat man genannt Modern Times, moderne Zeiten. Ja, die Menschen dachten immer, sie seien modern, aber im Grunde genommen ist das, was als modern angeschaut wird heute, ist Schnee von gestern. Und darum können wir aus den Fehlern der früheren Generationen lernen für alle Zeiten. Und darum können wir auch im Prediger lernen aus all diesen Erfahrungen, die Salomo gemacht hat und die wir heute genauso machen könnten, einfach mit weniger Silber und Gold als er. Und alles so auf bescheidenerem Niveau. Aber er sagt uns, macht das nicht. Es hat nichts gebracht. Es war hohl. Es war nur Haschen nach Wind. Vers 16. Und ferner habe ich unter Sonne gesehen. Man achte, wie oft es im Prediger heißt, dass Salomo sagt, ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Ja, er war einer, der die Augen offen hatte. Und das hat er ja schon gesagt im zweiten Aufsatz in Vers 13, wo es geht um den Vorzug der Bildung gegenüber der Bildungslosigkeit. 2, Vers 14. Der Weise hat seine Augen im Kopf. Der Tor aber wandelt in der Finsternis. Und er hat, obwohl fern vom Herrn, hat er die Dinge angeschaut. Und ferner habe ich unter der Sonne gesehen. An der Stätte des Rechts, da war die Gottlosigkeit. Und an der Stätte der Gerechtigkeit, da war die Gottlosigkeit. Schrecklich, nicht wahr? Ich möchte jetzt nicht konkret werden, aber wenn man sich mit verschiedenen Gerichten in dieser Welt beschäftigt, welche Entscheidungen da gefällt werden, und man muss sagen, das ist genau das Gegenteil von Gerechtigkeit. Wie ist das möglich? Und sogar Gerichtshöfe, die wirklich auch international von Bedeutung sind, und man muss sagen, wie kann man so entscheiden? Das ist genau gegen die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist schon eine schreckliche Erkenntnis, dass man bei den Kriminellen und bei der Mafia und so weiter Ungerechtigkeit sieht auf Schritt und Tritt, ist klar. Aber Salomo sagt, an der Stätte des Rechts, bei den Gerichtshöfen, habe ich die Gottlosigkeit gesehen. An der Stätte der Gerechtigkeit, da war Gottlosigkeit. Und dann, Vers 17, ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Gottlosen richten. Denn er hat eine Zeit gesetzt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Und sehen wir, auch da nimmt er den Schluss bereits vorweg. Wir haben gesehen, in Vers 14 sagt er, damit man sich vor ihm fürchte. Das ist die Vorwegnahme von 12, Vers 13. Aber wenn er hier sagt, Gott wird den Gerechten und den Gottlosen richten, dann nimmt er vorweg, was in Prediger 12, Vers 14 steht, im letzten Vers. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Und Salomo sagt, der Gerechte wie der Gottlose wird vor dem Richter Thron Gottes erscheinen. Und schlagen wir dazu auf, 2. Korinther 5, Vers 10, wo der Apostel Paulus nun nicht spricht über das Endgericht der, die Christus und sein Erlösungswerk abgelehnt haben. Das ist nämlich Offenbarung 20 am Schluss, wenn sie erscheinen vor dem großen weißen Thron. Sondern in 2. Korinther 5 hat Paulus die Erlösten, die Gläubigen vor Augen. Und er sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Jeder, der seine Schuld Gott bekannt hat, bereut hat und so umgekehrt ist von seinem eigenen Weg, also jeder, der sich bekehrt hat, darf wissen, Gott hat alles vergeben. Die Zusage von 1. Johannes 1, Vers 9 ist eine so herrliche Zusage. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich habe mehrmals erlebt, wie Menschen irgendwie immer noch gezweifelt haben. Aber kann Gott in meinem Fall? Ja, auch in deinem Fall. Es heißt, wenn wir bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Wort alles schließt da jedes Ding ein und kein Ding aus. Das ist da die korrekte Definition von alles. In 1. Johannes 1, Vers 9. Aber nun spricht der Apostel Paulus, dass es dennoch das Erscheinen vor dem Richterstuhl Christi gibt. Ja, das gibt's. Und zwar, stellen wir uns vor, heute Abend, 18.26 Uhr, wäre die Entrückung. Die Posaune wird schallen, Christus wird erscheinen in den Wolken und die Gläubigen auf der ganzen Erde werden ihm entgegengerückt werden in die himmlische Herrlichkeit. Aber dann gibt es doch noch einige Dinge, die nicht geklärt sind. Ja, Gläubige, die untereinander hätten zwar Zeit gehabt, aber die haben es nicht geklärt. Sind einfach weitergegangen, wollten nicht sprechen miteinander, wollten die Dinge nicht klären. Ja, das muss noch geklärt werden. Und wenn wir uns überlegen, auch da, wo wir über falsche Dinge in unserem Leben, über Sünde, Buße getan haben, aber müssen wir nicht zugeben, wie oft haben wir gar nicht so richtig die Tragweite erkannt, was das in Gottes Augen war. Und für die Ewigkeit sollen ja die Erlösten völlig in Übereinstimmung gebracht werden mit dem Herrn. Eine völlige Harmonie, sodass kein Schatten, kein Anflug von Schatten mehr dazwischen ist. Und darum braucht es den Richterstuhl Christi. Und da wird unser ganzes Leben offenbar werden. Und das hat eben ganz wunderbare Aspekte drin, denn das bedeutet nämlich auch, dass eben, dass wir einmal alles genau so sehen und beurteilen werden, wie der Herr Jesus das beurteilt. Und vielleicht haben wir auch ein paar Fragen. Ich sage das so, ja, weil wir haben manche drängenden Fragen. Herr, warum war das in meinem Leben so und nicht anders? Und das wird alles geklärt werden. Es wird eine völlige Harmonie da sein. Und so, dass wir dann nicht mehr mit Fragen in der Ewigkeit uns quälen müssten. Und darum ist es so wunderbar, wenn es hier steht, dass wir vor ihm offenbar werden. Und noch etwas. Es wird Belohnung geben für alles, was wir in diesem Körper für den Herrn getan haben. Da heißt es, dass damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Wie ist es dann mit dem Bösen? Nun, in 1. Korinther 3, wie gesagt, Paulus erklärt, er hat in Korinth die Gemeinde gegründet und hat das Fundament gelegt, welches ist Jesus Christus. Und dann sagt er, nun müssen die Korinther, die an der Gemeinde weiterarbeiten, müssen sie aufpassen, wie sie bauen. Ob mit Gold, Silber und kostbaren Edelsteinen oder mit Heu, Holz und Stroh. Und er sagt, der Tag wird es einmal offenbar machen und da wird alles, was eben sich erweist in Gottes Augen als Holz, Heu, Stroh, was für den Gemeindebau in Gottes Augen nicht moderner, erfolgreicher Gemeindebau war, sondern verbrennungswürdig, das wird verbrennen. Und Paulus sagt, er wird Schaden leiden. Schaden in dem Sinn, dass man Lohn verlustig geht. Und das hat Bedeutung für die Ewigkeit. Aber es ist nicht so, dass Gott uns noch einmal bestrafen würde. Denn der Herr Jesus hat alles getragen am Kreuz. Die Sünden des ganzen Lebens, nicht nur bis zur Bekehrung, sondern von der Bekehrung bis heute und auch das, was noch in der Zukunft liegt. Er hat alles gut gemacht. Aber es geht um den Lohn. Und da gibt es Unterschiede. Und darum sagt Paulus, es sei Gutes oder Böses. Und wenn man das jetzt zurück übersetzen würde auf Hebräisch, was Paulus da auf Griechisch geschrieben hat, es sei Gutes oder Böses, dann müsste man übersetzen, im Dof weh im Ra. Und das ist wortwörtlich Prediger 12. Dort steht das so. Also, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Es sei gut oder böse. Wer im Dof, wer im Ra. Genau dieser Ausdruck. Das ist ein Zitat in 2. Korinther 5 aus dem Buch Prediger. Und macht klar, dass das eben heilige Schrift ist, so wie das im Judentum von alters her klar war. Der Prediger gehört zur Bibel, gehört zum Wort Gottes. Und jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 3. Das war so ein kleiner Exkurs, aber der nötig war, weil da eben in 3, Vers 17 die Rede ist von diesem Richten des Gerechten und des Gottlosen. Jetzt möchte ich noch das Richten des Gottlosen vorlesen. Offenbarung 20. Nach dem tausendjährigen Friedensreich werden alle, die die Vergebung Gottes nicht angenommen haben, ab Kain erscheinen. Und wir lesen da ab Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten und die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Sehr ernst. Hier wird das Buch des Lebens erwähnt. Das ist dieses Buch. Wenn man alle Stellen im Alten und Neuen Testament durchgeht, wird das klar. Das ist dieses Buch, das Gott führt seit Erschaffung der Welt. Und da hat er alle Menschen aufgeschrieben, die in allen kommenden Generationen je entstehen würden. Ich sage nicht geboren werden. Die auch. Aber auch die, die nur entstanden sind. Ja? Die sind dort eingeschrieben. Warum? Weil Gott ein Gott ist, der für alle Menschen das Leben möchte. Aber es ist so, dass wir eben während der Generation, in der wir leben, wir haben gesehen, eine Generation geht, kommt, eine Generation geht. Aber in unserer Generation, in unserem Leben haben wir die Aufgabe, uns zu entscheiden, uns zu bekehren. Und wer sich wirklich bekehrt, der bleibt geschrieben im Buch des Lebens. Und wer die Gnadenzeit an sich vorbeigehen lässt, der wird ausgelöscht. Darum haben wir so viele Stellen in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, die von dem Auslöschen aus dem Buch des Lebens sprechen. Da geht es nicht um Erlöste, die das Heil verlieren, sondern es geht um Menschen, die die Gnadenzeit vorbeigehen ließen und darum gelöscht werden. Aber im letzten Gericht wird Gott, und es ist der Herr Jesus, der da auf dem großen weißen Thron sitzt, denn Johannes 5 sagt, dass der Vater das ganze Gericht dem Sohn übergeben hat. Und der Jesus als Mensch wird dort auf dem Thron stehen und sein Leben als Mensch wird der Maßstab sein des Gerichts und er wird dokumentieren, ihr steht nicht mehr im Buch des Lebens. Ich wollte euch. Ihr habt nicht gewollt. Und dann wird noch von vielen Büchern oder weiteren Büchern in der Mehrzahl gesprochen. Es werden gerichtet, Vers 12 am Schluss, was in den Büchern geschrieben steht, geschrieben war, nach ihren Werken. Das heißt also, dass Gott alle Werke, alle Handlungen, die der Mensch tut, im Verlauf der Zeit, ist alles notiert. Und jetzt wird plötzlich klar, der kurzlebige Moment, auch die Einzelheiten im grauen Alltag, im Licht der Ewigkeit, bekommen die plötzlich immense Bedeutung. Denn davon hängt ja der Lohn ab, beim Erlösten. Und bei dem Verlorenen, Gott wird alles richten. Es wird keine offenen Fragen mehr geben, dass Menschen sagen könnten, warum greift Gott nicht ein? Das kann man nur jetzt stellen, eine solche Frage. Aber sie geschieht nicht aus Weisheit, denn Gott ist geduldig und wartet. Und darum hat er nicht schon längst eingegriffen. Aber es wird absolute Gerechtigkeit geben. Und das ist wichtig, weil es gibt manche Menschen, die denken, es wird eine Allversöhnung geben. Aber wo ist die Gerechtigkeit Gottes? Und ich kenne einen israelischen Filmregisseur, der hat einer Bekannten aus unserem Bekanntenkreis gesagt, ja, Gott wird am Schluss wird allen Vergebung geben. Aha. Und dann hat sie etwas getan, was man nur darf, wenn man zu einem Menschen ein besonderes Verhältnis hat, Beziehung hat. Und dann hat sie ihm, und er hatte die Nazizeit überlebt. Es gibt einen berühmten Film, den er gedreht hat, wie er die Nazizeit überlebt hat, auf unglaubliche Art, hat sie ihm gesagt, dann wirst du ja Hitler wieder sehen. Das war natürlich, ja, so etwas darf man ja normalerweise nicht sagen, ja. Aber sie konnte das. Und da war im Moment zu viel. Später ist es dann wieder gut gekommen. Aber da sieht man, nein, wenn die Frage der Gerechtigkeit offen bleibt, in der Ewigkeit, das geht gar nicht. Aber Gottes Gerechtigkeit ist absolut und er wird so gerecht handeln. Und jetzt noch etwas Ermunterndes. Für Gläubige, die denken, oh, der Richterstuhl des Christus, wie kann ich mich auf die Entrückung freuen? Aber es ist doch so, dass 1. Korinther 3 uns sagt, es ist noch mehr. Nicht nur alle Taten werden ans Licht kommen, sondern die ganze Gedankenwelt. Da sieht man, wie töricht die Weisheit der Welt ist, die sagt, Gedanken sind frei. Überhaupt nicht. Und zwar steht nämlich in 1. Korinther 4, ab Vers 5, so urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Im ersten Moment ein Schock beim Lesen. Alle unsere Gedanken, auch die verborgenen Gedanken, die niemand kennt und die wir auch vergessen haben, oft, die werden ans Licht kommen. Und dann der nächste Satzteil. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Oh, das heißt also, da hat jemand sich gewünscht, oh, ich würde gerne das für den Herrn tun, aber es war nicht möglich. Aus verschiedenen Gründen. Aber der Herr hat das gesehen. Und nur schon dieser Wunsch, diese Überlegung, dieser Ratschlag des Herzens wird ans Licht kommen und dafür wird Lob ausgeteilt werden. Lob von Gott. Das ist unglaublich. Die ganze Gedankenwelt, alles, was wir aus Liebe und Hingabe zu dem Herrn uns überlegt und gedacht haben und so vieles konnten wir gar nicht umsetzen, aus verschiedenen Gründen. Es wird dafür einen Lohn geben. Lob von Gott. Ja, das war so ein bisschen ein Exkurs zu Prediger 2, Vers 17, wo es eben um das Richten Gottes geht. Vers 18, ich sprach in meinem Herzen. Wieder dieser Ausdruck, im Herzen sprechen, das heißt eben im Innersten sich überlegen. Wegen der Menschenkinder geschieht es, damit Gott sie prüfe und damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Ja, es geht ja im Zusammenhang. Er sagt, ich habe gesehen, an der Stätte des Rechts, da war Gottlosigkeit. An der Stätte der Gerechtigkeit, da war Gottlosigkeit. Und hier erklärt Salomo, dass Gott diese Dinge zulässt, dass selbst Regierungsstellen ungerecht entscheiden können. Gerichtshöfe, aber auch Regierungsstellen. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Die für Gerechtigkeit sorgen sollten, gemäß Römer 13, Gott hat ja die Obrigkeit eingesetzt, um eben die Gutes tun zu loben und die Böses tun zu bestrafen. Zur Gerechtigkeit, aber auch da sehen wir Ungerechtigkeit. Warum ist das? Gott lässt das zu, damit er die Menschenkinder prüfe. Und wir sind gerade ein Jahr durch eine solche besondere Prüfungszeit hindurchgegangen. Und da kam einiges ans Licht bei Gläubigen durch diese Prüfung. Und manche haben sich, man hätte das nie gedacht, haben sich plötzlich offenbart als Rebellen. Es war eine Prüfung von Gott. Und jemand hat mir erzählt, da war einer Ältester in einer Gemeinde und da kamen diese Regierungseinschränkungen und hat er gesagt, das geht gar nicht. Nein, das lasse ich nicht zu. Und war auch ganz gegen die Maske und dann ist er von der Gemeinde weggegangen. Oh, jetzt hat er gedacht, ich kämpfe für Gerechtigkeit und was hat er gemacht? Eine Gemeindetrennung. Der Feind hat über die Hintertür ihm das Bein gestellt. Unglaublich. Und er hat gedacht, jetzt habe ich die Prüfung bestanden. Nein, es ist so, damit Gott sie prüfe. Und der Herr wollte unsere Gesinnung und Einstellung und auch die Haltung zur Schrift, wollte er an uns testen. Und es ist ganz eigenartig. Plötzlich habe ich neue Auslegungen gefunden. Römer 13 bezieht sich gar nicht auf die Obrigkeit, sondern ja, das bezieht sich auf die Leitung in der Gemeinde. Ach so. Bis jetzt wussten die Christen alle, dass Römer 13 über die Obrigkeit spricht und jetzt plötzlich in besonderen Umständen ist das nicht mehr die Obrigkeit. Und plötzlich wird das Wort Gottes einfach verdreht. Aber das ist alles geschehen, um uns zu prüfen. Und dazu können wir noch aufschlagen in 5. Mose 8, die 40 Jahre Wüstenwanderung Israels und all diese unangenehmen Ereignisse, nebst all dem Schönen, was die erlebt haben, nicht wahr? Manna vom Himmel und jeden Tag die Versorgung Gottes und die Kleider sind 40 Jahre nicht zerfallen und die Schuhe auch nicht. Das ist ja unglaublich, was man da einspart, nicht wahr? Ja, Schuhe sind so teuer. Und eben die Güte Gottes hat man erlebt, aber viele schwierige Momente, wo Gott getestet hat. Und da heißt es in 5. Mose 8, Vers 2, und du sollst gedenken. Am Ende der Wüstenwanderung sagt das Mose. Und du sollst gedenken des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, das heißt, um dich zu testen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest oder nicht. Das ist dieser Test. Und so sagt Salomo, diese so schwer erträglichen Dinge, dass da, wo die Gerechtigkeit sein sollte, findet man Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Das ist ein Test. Und dann, erstaunlich, sagt er, damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, so haben sie ein und dasselbe Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene. Und einen Odem haben sie alle. Und das ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier. Denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zurück zum Staub. Wer weiß von dem Odem der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt und vom Odem der Tiere, ob er abwärts zur Erde hinabfährt. Ja, und es ist doch so, ich kann mich noch erinnern, ich war ein kleiner Junge und ich hatte eine kleine Schildkröte, die liebte ich. Und die habe ich auch immer wieder zu Ausgängen mitgenommen. Und eines Tages starb die. Ich war sehr traurig und habe die dann im Wald beerdigt. Ja, und da war es einfach aus. Vorher war da Leben und Lebensfreude drin in dem Geschöpf und dann ist sie tot. Und später bin ich wieder hingegangen an die gleiche Stelle und dann habe ich die gesehen. Ausgegraben. Liegt sie da herum und voller Würmer. Schrecklich. Da hat wahrscheinlich irgendein Tier im Wald hat das gerochen. Und rausgeholt. Ja, war zu wenig tief, hätte einen Meter runtergehen sollen, aber das war ja nicht möglich. Ja, aber so ist es doch mit den Menschen genau gleich. Eines Tages sind sie tot und dann legt man sie in die Erde und sie werden von Würmern zerfressen. Und das ist einerlei Geschick bei den Menschen und bei den Tieren. Und darum sagt er sagt nicht, die Menschen sind Tiere, sondern dass sie an und für sich Tiere sind. Ja, der Mensch lebt, isst, wie die Kuh, die am Morgen Gras frisst, dann zwischendurch legt sie sich wieder hin und dann frisst sie wieder und am Abend bringt man sie zurück in den Stall und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und so ist es bei den Menschen auch, die stehen auf und essen und dann arbeiten Sie etwas und dann legen Sie sich wieder hin und das ist das Gleiche. Und ich meine, wenn man am offenen Grab steht, da sieht man ja nichts davon, dass irgendwie der Geist und die Seele jetzt zu Gott zurückgekehrt ist. Und damit testet Gott die Menschen. Wenn man das anschaut, eben mit den Augen des Predigers, der alles nur anschaut, wie es aussieht unter der Sonne, dann sieht das so hoffnungslos aus. Man braucht eben das Licht von dem geöffneten Himmel, um zu sehen, das ist ganz anders. Und Salomo in der Zeit der Gottesferne hat das so gesehen. Aber er als der Prediger, der Mann, der umgekehrt ist, weiß ganz genau, wie das geht. Schauen wir mal in Kapitel 12. Da sagt er das ganz klar. Er beschreibt den Tod des Menschen, der hingeht zu seinem ewigen Haus. Prediger 12 und schließlich Vers 7. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist. Und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Er weiß es schon, dass bei den Menschen so ist, dass der Geist zu Gott zurückkehrt. Und der Psalmist, Psalm 49, zeigt uns auch, was mit unserem Hund geschieht. Ja, ich sage das, weil ich kriege E-Mails und sollte das auch beantworten. Wo ist mein Hund jetzt? Und dann verweise ich auf Psalm 49. Da sieht man, die Menschen möchten irgendwie ihr Andenken verlängern, auch wenn sie nicht ewig auf dieser Erde leben können. Und da steht in Psalm 49, Vers 12, Ihr Gedanke ist, dass ihre Häuser feststehen in Ewigkeit. Ja, den Eindruck hat man, wenn man gewisse Festungen sieht, die Menschen als Wohnsitz bauen. Feststehen in Ewigkeit. Ihre Wohnungen von Generation zu Generation. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Ja, wie viele geografische Namen sind in Tat und Wahrheit eben Eigennamen von bestimmten Personen, einfach damit wenigstens da das Gedächtnis weitergeht. Und dann Vers 13, doch der Mensch, der in Ansehen ist, bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Das Vieh hört auf zu existieren mit dem körperlichen Tod. Die Aufgabe der Tiere waren, sie gehören mit dazu, dass Gott uns alles reichlich darreicht. Aber es hört dann auf. Und der Mensch, einfach so äußerlich gesehen, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Aber er selber wird nicht vertilgt, sondern seine Existenz geht weiter. Und darum lesen wir auch in der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann in Lukas 16, das ist kein Gleichnis, in Gleichnissen kommen keine Eigennamen vor wie Lazarus und auch keine historisch bekannten Personen wie Abraham, Mose und die Propheten. Nein, es ist eine Geschichte. Und der Herr sagt nicht, ihr kommt ein Gleichnis, eine Geschichte, und der reiche Mann, der ohne den Herrn gestorben war, kommt an den Ort der Qual, in den Hades, ins Totenreich. Und sein Bewusstsein geht weiter dort. Und er kann sogar Abraham im Paradies, im Schoß Abrahams sehen und mit ihm sprechen und kommunizieren. Und Lazarus kommt sofort in den Schoß Abrahams, ins Paradies und wird dort getröstet. Das heißt, er wusste immer noch, wie elend sein Leben war hier auf Erden. Und er muss im Jenseits noch getröstet werden, ein Prozess. Und bis es dann alles ganz gut ist. Aber hier wird ihm gesagt, wird vertilgt. Und der letzte Vers von Psalm 49 bestätigt das nochmals. Der Mensch, der in Ansehen ist und keine Einsicht hat, gleicht dem Vieh, das vertilgt wird. Aber eben, dass es so aussieht unter der Sonne, dass eigentlich das Schicksal des Menschen und des Tieres dasselbe ist, das gehört eben mit dazu, dass Gott die Menschenkinder prüft. Und sie haben in ihrem Herzen dieses tiefe Wissen um die Ewigkeit. Und sie müssen merken, das kann ja nicht sein. Dass das alles sein soll hier auf der Erde. Es muss weitergehen. Dieses Wissen um die Ewigkeit und das Weiterexistieren in der Ewigkeit, das hat Gott ins Herz gegeben. Und darum finden wir dieses Wissen um ein Weiterleben nach dem Tod. Weltweit bei den Kulturen ist es da. Auch die, die keine Bibel haben, wissen darum. Irgendwelche angeborenen Stämme im Dschungel, die wissen das. Ja, warum? Weil Gott es ins Herz gegeben hat. Und dann lese ich noch weiter, der letzte Vers in diesem Aufsatz, Prediger 3, Vers 22. Und so habe ich gesehen, dass nichts besser ist, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Denn wer wird ihn dahin bringen, dass er Einsicht gewinnt in das, was nach ihm sein wird? Nun sehen wir ganz nach Schema, in den letzten Versen eines Aufsatzes muss das Thema Freude kommen. Da haben wir es auch wieder. Aber sieht man den Fortschritt, dass der Mensch sich freue an seinen Werken? Noch in Aufsatz 2 hatte Salomo geschrieben über Bildung und Bildungslosigkeit. Und zwar dass er eben die Werke, nein, das ist im ersten Aufsatz, Verzeihung, Kapitel 2, Vers 11, am Schluss von Philosophieren und Genießen, da sagt er in Vers 11, und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und zu der Mühe, womit ich mich wirkend abgemüht hatte, und siehe, das alles war Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Er kann sich gar nicht freuen an seinen Werken. Ganz anders eben, wie das bei Gott war, der die Welt erschaffen hat und die Menschheit. Und dann hat er seine Werke angeschaut. Es war sehr gut. Gott hat sich gefreut, aber Salomo konnte sich nicht freuen. Und jetzt noch im zweiten Aufsatz, in Vers 17 sagt er, da hasste ich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne geschieht, missfiel mir. Denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und jetzt noch stärker, Vers 18. Und ich hasste alle meine Mühe, womit ich mich abmühte unter der Sonne. Das ist also nicht, dass er sich freuen konnte an seinen Werken. Aber jetzt zeigt er, wenn der Mensch eben sein Leben in Verbindung bringt mit der Ewigkeit und eben aus der Gemeinschaft mit Gott lebt, dass er eben die guten Gaben Gottes aus seiner Hand nimmt und sie genießt mit ihm, dann kann er sich auch an seinen vergänglichen Werken freuen. Und das sagt er jetzt hier. So habe ich es gesehen, dass nichts Besseres ist, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken. Dass man nach einem vollendeten Tageswerk dem Herrn Danke sagen darf für das, was gelingen durfte. Und diese Befriedigung ist eine Befriedigung, die Gott uns geben will. Denn das ist sein Teil. Und wir sind aber so, dass wir das in Bescheidenheit und Genügsamkeit tun, denn wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Ja? Aber für heute können wir so danken für das Gelingen. Darum steht dann, denn wer wird ihn dahin bringen, dass er Einsicht gewinnt in das, was nach ihm werden wird? Also das, was morgen kommt und auch das, was eben ein Sohn übernimmt oder übernehmen sollte, wie das weitergeht, das ist nicht in unserer Hand. Aber wir dürfen uns freuen an dem, was im Moment gelingen darf, in der Zeit, weil wir es in Beziehung zur Ewigkeit setzen. Und dann bekommt es Sinn. Und sogar die kleinen Dinge des Lebens, denn wir wissen, davon wird nochmals die Rede sein. Oben, beim Richterstuhl des Christus, wo wir in völlige Harmonie und Übereinstimmung mit ihm gebracht werden sollen für alle Ewigkeit. Ja, dann schließen wir für den Moment bis zum Schluss von Kapitel 3 sind wir gekommen und fahren dann heute Abend weiter mit dem vierten Aufsatz in Kapitel 4. Da geht es um Übles, Gutes und Übles.